Abstrakte Gefahrenlage. Der Spiegel sagt, seit dem 1. Jänner sind 8.829.902 Bücher in Wien entlehnt worden. Wie viele davon gelesen wurden, das verrät der Spiegel nicht, geschweige denn verstanden. Wer in Wien wohnt und den Karlsplatz konsequent meidet, muss gewisse Umwege in Kauf nehmen und verliert Zeit. Aber das ist es mir wert. Etwas länger als ein Jahr habe ich es tatsächlich geschafft, kein einziges Mal die Unterwelt zu betreten, wie ich die U-Bahn-Station unter dem Karlsplatz nenne. Dabei ist der Karlsplatz objektiv betrachtet gar nicht mehr so unheimlich wie früher, als man auf Schritt und Tritt ausgemergelten Gestalten mit bläulichen Lippen und glasigem Blick begegnen konnte. Die Drogenszene ist nicht mehr da und dennoch sehe ich das frühere Elend jedes Mal, wenn ich mich von der Staatsoper von der Rolltreppe hinuntertragen lasse, wie einen Spiegel, den man an einer gewohnten Stelle erst dann wirklich sieht, wenn er nicht mehr da ist. Dann hält man in seiner automatisierten Bewegung inne, stutzt und fühlt sich irritiert durch das Fehlen, die Abwesenheit eines unbestimmten Gegenstandes und denkt, da war doch etwas oder da sollte etwas sein. Und es dauert den Bruchteil einer Sekunde, bis im Kopf die Gegenwart, die Vergangenheit und die dazu passenden Gegenstände wieder ihren richtigen Platz eingenommen haben, wie Farbquadrate eines Rubikwürfels, und man wieder weiß, wo die Irritation herrührt. So ähnlich geht es mir jedes Mal mit der fehlenden Drogenszene am Karlsplatz. Absurderweise fiel es mir früher gar nicht schwer, die umherschlurfenden, zerlumpten Gestalten zu ignorieren oder auszublenden. Erst nachdem sie verschwunden waren, sah ich sie überall. Oder besser gesagt, ich sah sie nicht, ich sah sie nirgends und dadurch waren sie mir überall gegenwärtig. Als hätte jemand diese tristbunte Kolonie aus dem Karlsplatz-Organismus amputiert und ihr damit erst recht ein ewiges, unsichtbares Denkmal gesetzt. Bestimmt hätte ich kein besonderes Naheverhältnis zum Karlsplatz und also auch keine Scheu vor demselbigen aufgebaut, hätte mich nicht meine Statistikphobie in jenes unsägliche Soziologie-Seminar getrieben, wo meine temporäre Verlotterung ihren Lauf nahm. Temporary Social Mobility Downwards, würde der Professor vermutlich dazu sagen. Mein Weg in die Eingeweide des Karlsplatzes führte über die teilnehmende Beobachtung. Ich habe unser kleines Forschungsprojekt Sichtbarkeit von Obdachlosigkeit an öffentlichen Plätzen in Wien am Beispiel der U-Bahn-Station Karlsplatz wohl eine Spur zu ernst genommen. Ich stieg jeden Tag zum Karlsplatz hinab. Wie viele Wochen es genau waren, weiß ich nicht mehr. Es spielt auch keine Rolle. Jedenfalls waren es zu viele, irgendwann wurde mir alles zu viel und ich wollte lange Zeit vom Karlsplatz und seinen temporären Bewohnern und flüchtigen Gästen nichts mehr wissen. Natürlich wollte mir niemand von den Leuten, die so aussahen, als würden sie den Großteil ihres Tages am Karlsplatz verbringen, ein Interview geben. Warum sollten sie auch? Was für ein Interesse könnten sie daran haben, sich mit einer Rotznase wie mir über ihr Leben, ihren Alltag zu unterhalten? Diese Realität hatte ich bei meinem Forschungsdesign ganz und gar nicht bedacht. So wie ich auch nicht bedacht hatte, dass die vielen Stunden, Tage und Wochen, die ich am Karlsplatz verbringe, auch meine Realität für immer verändern würden. Ich weiß noch, bei dem Spiegel, der die Weltbevölkerung anzeigt, blieb ich jeden Morgen stehen und ließ die jeweilige stetig anwachsende Zahl auf mich wirken. An einem Tag, das weiß ich noch genau, lautete die Zahl der menschlichen Erdenbewohner 7.151.058.809. Einer von ihnen war ich, Felix Brandt, 26 Jahre alt. Der Karlsplatz rückte mit den Interviews, die ich für meine sogenannte Feldforschung brauchte, einfach nicht heraus. Aber das machte mir nichts aus, im Gegenteil, es gefiel mir, dass ich nichts ausrichten, nichts erledigen, nichts zu Ende bringen konnte. Ich war einfach nur da, Tag für Tag. Ich störte niemanden, niemand störte mich. Was versuchte ich eigentlich? Ab einem gewissen Zeitpunkt versuchte ich gar nichts mehr. Ich hing herum und beobachtete die Leute, bis ich irgendwann merkte, dass ich süchtig geworden war. Süchtig nach dieser Tätigkeit, süchtig nach einem solchen Tagesablauf, süchtig nach Menschen beobachten, süchtig danach, einfach irgendwo zu sein, ohne einer Aufgabe nachzugehen, ohne schon an den nächsten Termin zu denken, ohne es eilig zu haben. Ich ging jeden Tag zum Karlsplatz wie ins Büro, schnorrte ab und zu ein paar Euro zusammen, die ich dann beim Starbucks in einen Kaffee verwandelte. Einfach so. Ich weiß auch nicht, warum ich schnorrte. Schließlich hätte ich problemlos am Bankomaten das Geld meiner Eltern abheben können. Vielleicht wollte ich nur testen, wie es um die Kindness of Strangers bestellt war. Ich weiß auch nicht, warum ausgerechnet Starbucks. Ich hasse Starbucks. Vielleicht gerade deshalb. Dort saß ich meistens in der Ecke am Fenster und kritzelte irgendetwas oder versuchte zu schreiben. Es war wie bei Trainspotting, nur dass ich im Gegensatz zu den schottischen Jungs nicht Züge beobachtete, sondern Menschen. Die Touristen, die Penner, die Geschäftsleute, die Schnorrer, die Studenten, die Künstler, die Möchtegern-Künstler, die Süchtigen, die Journalisten, die Angestellten, die Provinzler, die Coolen, die Jungen und die Alten, die Fetten, die Kaputten, die Selbstzufriedenen, die Behinderten, die Musiker, die Introvertierten, die Schönen, die Schüler, die Gedankenverlorenen, die Inländer, die Hässlichen, die Armen, die Uniformierten, die Freiberufler, die Diplomaten, die Erschöpften, die Freaks, die Deprimierten, die Prominenten, die Chefs, die Prolos, die Akademiker, die Großkotzigen, die Langweiler. Wie sie gehen, telefonieren, stehen, sitzen, warten, fluchen, hetzen, sich schneuzen, schwatzen, denken, essen, schweigen, rülpsen, lesen, schmatzen, auf den Infoscreen starren, tippen, einatmen und ausatmen. Sie waren da. Mal waren es mehr von ihnen, mal weniger. Und manchmal lauschte ich nur der Geräuschkulisse, die sie alle miteinander unwillkürlich produzierten. Manchmal setzte ich mich auf eine Bank, schloss die Augen und horchte auf das Stimmengewirr, die automatischen Durchsagen, die Handyklingeltöne, die Zugbremse, die Hustengeräusche, die Schritte, die Seufzer, das Klappern der Absätze, die Lacher. Und dann stellte ich mir vor, ich wäre in einer anderen Stadt, meinetwegen in Buenos Aires. Das muss vor etwa 2 Jahren gewesen sein. Wenige Monate später begann ich, den Karlsplatz systematisch zu meiden, mit derselben Vehemenz, mit der ich ihn zuvor aufgesucht hatte. Meine aufregend eintönigen Karlsplatztage, an denen sehr wenig und sehr viel passierte und jedenfalls nichts Nennenswertes, blieben mir als ein seltsam verstörender Kurzaufenthalt in meinem ansonsten recht beschaulichen Studentenleben im Gedächtnis. Klammer auf, Karlsplatz, Klammer zu. Zu Klammern habe ich eine Affinität. Das Wesentliche ist häufig genau dort zu finden. Heute ging ich zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr wieder durch meinen Spiegelsaal, wie ich die Westpassage nenne, und betrachtete eingehend die Pi-Zahl. Die Pi-Zahl, die für mich nicht minder atemberaubend ist als die Pyramiden von Gizeh oder das Taj Mahal. Mehr als 11 Stellen kann ich mir aber beim besten Willen nicht merken. Ich denke über die letzten Jahre nach, vor allem über mein Studium, mein sogenanntes Studentenleben. Was habe ich gelernt? Habe ich was gelernt? Immer wieder fallen mir Gesprächsfetzen ein oder Jahreszahlen oder irgendetwas, das jemand gesagt hat. Die abstrakte Gefahrenlage zum Beispiel. Als abstrakte Gefahrenlage bezeichnet man den Zustand, in dem theoretisch alles passieren kann, aber keine konkreten Hinweise auf Anschläge oder Katastrophen vorliegen. Beispielsweise ist es theoretisch denkbar, dass jetzt die Außerirdischen landen oder ein Meteorit auf die Erde einschlägt, aber es gibt keinen Grund, dass wir davon ausgehen. Diese Definition habe ich in irgendeiner Vorlesung gehört. Ich glaube, es war internationale Politik. Vielleicht gibt es auch eine abstrakte Sicherheitslage, in der jederzeit theoretisch alles gut werden kann, wovon wir aber nicht ausgehen können. Schon seltsam, dass es kein Antonym von Gefahr gibt. Wenn die Gefahr vorüber ist, haben wir keinen Namen dafür. Wir sagen dann einfach, die Gefahr ist vorüber.